Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Anja Backhaus hier, schönen guten Tag. Ich muss manchmal an eine Kurzgeschichte denken. Ich glaube, die ist von Clifford Simak. Die habe ich vor 30 Jahren im Deutschunterricht behandelt. Intelligente Außerirdische kommen in dieser Geschichte auf die Erde und sehen die Autos als die dominante Lebensform an, die so von kleinen fleischigen Dienern gefahren werden. Und diese Geschichte hat mich nachhaltig beeindruckt und ich muss immer daran denken, wenn ich die zugeparkten Straßen und Plätze sehe oder auch mal selber im Stau stehe, also dieser Blick auf die Autos als Herrscher des öffentlichen Lebens, der ist plausibel. Also wir Menschen, wir kämpfen hier um Raum für Sportplätze, Spielplätze, Wiesen, Parks. Und Autos, denen wird mit einer Selbstverständlichkeit, werden den Riesenflächen für Straßen, für Parkplätze, für Parkhäuser zugewiesen. Und wenn wir von einer Mobilitätswende sprechen, geht es vor allen Dingen darum, dass die vielen Autos auf Elektroantrieb oder Hybrid oder so umstellen. Für die Hamburger Mobilitätsexpertin Katja Diehl greift diese Verkehrspolitik viel zu kurz, wenn es dabei nur um Antriebsalternativen geht. Vielmehr sollten wir dafür sorgen, dass das Auto überflüssig wird. Wie? Darüber spreche ich jetzt mit Katja Diehl. Hallo und herzlich willkommen in Grad Global.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Hallo. Also Verkehrswende, das ist ja so ein Begriff, der gerne auch auf politischer Ebene eingebracht wird. Meistens im Zusammenhang, Frau Diehl, mit E-Autos, also wenn es jetzt um den Ausbau der Ladeinfrastruktur geht. Was verstehen Sie unter einer Verkehrswende?
Das ist natürlich etwas, wo man schnell ins Bullshit-Bingo auch einfallen kann. Also ich bin zum Beispiel gerade zugeschaltet aus dem ländlichen Raum. Und ich fahre hier Auto, aber nicht, weil ich das gerne möchte, sondern weil ich muss, weil es hier einfach in dem Bereich vom Emsland, wo ich hier gerade bin, einfach nicht wirklich Alternativen gibt, also selbst Radwege. Das Emsland ist zum Beispiel bekannt für unglaublich tolle touristische Radwege, aber versuchen Sie mal hier einfach einen Alltagsweg mit dem Rad zu machen. Mhm. Und für mich ist Verkehrswende und damit auch ein weiteres Bullshit-Bingo-Wort, Freiheit existiert nur, wenn ich eine Wahl habe. Also wenn ich hier gut Auto fahren kann, aber auch sichere Radwege habe. Eine super Bahn. Und für mich Verkehrswende ist ein Umdenken im Kopf, Menschen selbstbestimmt mobil werden zu lassen. So haben ja zum Beispiel 13 Millionen Erwachsene in Deutschland gar keinen Führerschein. Die können hier nicht meine Nachbarinnen werden, weil hier muss man halt ein Auto mitbringen.
Mhm. Während allerdings 50 Millionen Autos knapp auf unseren Straßen fahren, ich habe nochmal nachgeschaut, also ich würde dann jetzt mal behaupten, wenn die Verkehrswende immer vom Auto her gedacht ist, also weil das halt noch eins unserer zentralsten Fortbewegungsmittel ist, dann sind wir da aber noch nicht weit fortgeschritten bei diesen Anzahlen an Pkw und an Neuanmeldungen und sowas. Wie schätzen Sie das aktuell ein?
Das ist halt auch wirklich kurz gegriffen, wenn man auf die Zulassungszahlen schaut. Ich glaube mittlerweile 60-70% der Neuzulassungen sind ja Dienstwagen. Darum wird ja auch immer wieder gerungen, ob das weiterhin so eine steuerliche Entlastung geben soll für Menschen, die einen Dienstwagen haben, was ja oftmals auch gar nicht der Außendienstler ist, der jetzt das braucht für sein Geschäft, was er macht, sondern oftmals einfach ein Teil vom Gehaltsboni. Und Sie haben eben so schön gesagt, da fahren 50 Millionen Autos. Nee, von denen fahren parallel, das zeigt auch die Mobilität in Deutschland, die große Studie vom Bundesverkehrsministerium, maximal 10% fahren, 90% stehen. Und das auch 23 Stunden und 15 Minuten am Tag. Also es sind eigentlich Immobilien, die wir da haben und das Gegenteil von Automobil. Und da denke ich, genau ist Ihre Analyse richtig, solange die Zulassungszahlen in Deutschland weiterhin steigen, und das freut unsere bisherigen Verkehrsminister ja alle, muss man nicht gendern, weil dann war noch keine Frau dabei, solange diese Zahlen steigen, ist die Verkehrswende noch nicht mal am Anfang begriffen.
Wenn wir jetzt hier in Grad Global immer viel über Entwicklung von Gesellschaften und über das Klima sprechen, welche Chancen liegt dahingehend in der Verkehrswende, wenn wir jetzt mal auf Chancen blicken? Also fangen wir mit dem Klima an. Wie würde sich eine konsequente Verkehrswende auf unser Klima auswirken?
Das ist natürlich eine sehr zentrale Frage, weil wir uns auf einem Planeten in der Klimakatastrophe befinden und weil auch wir im globalen Norden, das müssen wir einfach anerkennen, wir sind ja die Ursache der Katastrophe durch unseren sehr fossilen Lebensstil. Und da ist natürlich ein Klimaaspekt mit drin, wenn wir zum Beispiel auf die Antriebswende gucken, einen der kleinsten Bereiche von der Verkehrswende, dass wir CO2, lokal CO2-frei werden. Aber viele andere Probleme bleiben ja weiterhin. Der Raum ist besetzt. Das ist auch eine Klimarelevanz, gerade in Städten. Da heizt es sehr auf, wo Autos 23 Stunden geparkt sind. Wenn man da als Fußgängerin oder Radfahrerin vorbeifährt, das merkt man richtig, dass da so Hitzeinseln sind. Also das sind sehr viele Aspekte im Sinne von Klima, die wir da heben können, aber natürlich um sehr viel mehr. Denn die Mobilitätswende macht ja auch ohne Klimakatastrophe Sinn.
Genau, da sind wir dann bei den sozialen Aspekten, oder das hängt ja auch zusammen. Sie sprechen auch von Klimagerechtigkeit eben. Also inwiefern hängt auch die Verkehrswende und eine Mobilitätswende mit Klimagerechtigkeit oder sozialen Aspekten zusammen?
Es ist natürlich kein gutes Gefühl, wenn Menschen ein Leben führen, das automobil ist und sich für sie auch vielleicht sogar wirklich wie Freiheit anfühlt. Dann verdrängt man ja gerne, wie geht's eigentlich anderen damit? Und wenn wir über diesen Freiheitsbegriff sprechen, also ich bin jetzt hier im Emsland, hat's geschneit. Ich habe jetzt endlich mal Kinder gesehen, die hier so einen Abhang runtergerodelt sind. Die sehe ich im Alltag gar nicht, weil die mit dem Auto irgendwo hingefahren werden, weil es halt kein kindgerechtes Leben hier gibt, auf den Straßen zumindest nicht. Mhm. Und diese Gerechtigkeit hat für mich ganz viele Facetten. Also Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen, Menschen, die in Armut leben, das sind ja in Deutschland leider auch schon 14 Millionen Menschen, für die ist ein Auto schlichtweg zu teuer. Das sind auch die Haushalte mit dem geringsten Autobesitz. Und die 45% der Haushalte, die in Armut leben und ein Auto haben, könnten das Geld sicher für andere Dinge sehr viel besser gebrauchen. Dann gibt es den Aspekt auch, dass man Bahnhöfe nicht mehr so als, wie es in anderen Ländern ist, so als heilige Hallen der Mobilität, sondern es sind so Einkaufsbahnhöfe geworden, Konsumplätze. Anstatt dass man sich gerne dort aufhält, ist es eher auch etwas, wo sich Menschen auch nicht immer unbedingt sicher fühlen. Also wir haben durch diese reine Konzentration auf das Auto, auf die Autofokussierung, sehr viel weggegeben, was auch viel für Lebensqualität, für Begegnungsorte, auch für so einen gewissen Demokratiestärkungsprozess in der Begegnung uns weggenommen hat.
Ja, absolut. Das ist auch ein bisschen, erinnert mich eben an die Geschichte, die ich eben zitiert habe, dass Autos eben den ganzen öffentlichen Raum dominieren, während wir ja mitbekommen, dass andere gesellschaftlichen Gruppen wirklich auch großes Interesse hätten an der Nutzung von Räumlichkeiten und Raum, gerade im urbanen Bereich. Aber wenn wir jetzt nochmal bei dem Emsland bleiben, wo Sie sind, also im ländlichen Raum, da ist es ja schwierig, ohne Automobil zu sein. Was bräuchte es denn ganz konkret auf dem Land, damit Menschen auf das Auto verzichten könnten?
Ich finde es gar nicht unbedingt ein Verzicht, weil für mich, also ich fahre hier aus Gründen gerade so zweimal am Tag eine Stunde und gerade auch auf Landstraßen halte ich mich an Geschwindigkeitsbegrenzung und da geht das Problem schon los. Gestern hat ein Herr in meinem Kofferraum gewohnt und mit der Lichthupe, weil er das total unsäglich fand, dass ich halt nicht wie alle anderen weit mehr und schneller unterwegs war. Dann wird man sogar innerorts manchmal überholt, wenn man ein bisschen mehr als 50 nur fährt. Und das sind halt Dinge, wo man auch merkt, das macht auch was mit dem Menschen, wenn man Auto fährt, ne? Also es ist auch interessant manchmal, wenn man so als Beifahrerin Menschen, die man schon ziemlich lange kennt, auf einmal als Autofahrer erlebt und denkt so, oh, die Facette von dir kannte ich noch gar nicht so. Also es ist natürlich ein Machtsystem da draußen, ne? Das werden nicht die Schwächsten geschützt. Das machen ja viele Länder richtig. Die stellen das ganze System ja auf den Kopf und sagen, nee, Kinder sollen hier selbstbestimmt zur Schule gehen können. Und so müssen wir die Räume dann auch gestalten, dass die erwachsene Automobilität da halt gefälligst drauf Rücksicht zu nehmen hat. Und für mich ist das Ganze, genau wie Sie sagen, ein Gerechtigkeitsprojekt, was tatsächlich aber auch global beginnt, weil ich möchte keine seltenen Erden aus dem aus anderen Ländern rauben, wenn das Ding hier rumsteht. Also das ist für mich nichts Gerechtes, sondern wir müssen einfach hinkommen auf ein normales Maß von Automobilität. Dass Automobilität genauso wichtig ist wie Bahn, genauso wichtig ist wie Fahrrad und sich die Menschen viel freier entscheiden können. Da gab es gerade eine interessante Studie, das vielleicht als letzten Punkt dazu, dass E-Bikes Autos ersetzen. Also viele lästern ja, jetzt holst du dir jetzt schon, bist du eine Oma oder was? Und viele fahren damit auf einmal Strecken, weil sie wissen, ich muss nicht so viel treten, ich komme auf jeden Fall an, die mit dem Auto vorher gemacht worden sind. Und Studien zeigen, dass wirklich sogar Menschen Autos ersetzen. Vielleicht jetzt nicht den Familienwagen, um beim ländlichen Raum zu bleiben, aber das Zweit- oder Drittauto wird vielleicht dann mal ein E-Bike, so man denn sichere Radwege anbietet.
Also glauben Sie, wenn es bessere alternative Angebote gäbe, würden auch mehr Menschen auf das Auto, Sie sagen verzichten, ist nicht das richtige Wort, aber sie wäre nicht angewiesen auf das Auto.
Ja, dass man einfach wirklich, also ich habe ja im ersten Buch die Leute gefragt, willst du oder musst du Auto fahren?
Mhm. Und da Autokorrektur,
so, ja.
Das Buch.
und da waren die schon so, noch nie drüber nachgedacht. Ja, wie muss, will, ja, puh, wenn ich darüber nachdenke, nee, 80% der Wege mit dem Auto sind eher Frustprinzip als Lustprinzip. Schön sind die Ausflüge, wenn ich Leute besuche, wenn ich am Wochenende fahre, aber eigentlich so richtig viel und oft Spaß macht es nicht, wenn ich im Auto bin. Und da, da fing schon ganz viel im Kopf an, dass man sich mit dieser Frage mal auseinandersetzt. Mir wird immer eingeredet, dass Autofahren ja Freiheit bedeutet. Ist es wirklich Freiheit, wenn ich da drin sitze und im Stau zum Beispiel stehe und nichts anderes machen kann außer Autofahren? Also selbst eine Bahn, die liegen bleibt, da kann man immerhin noch irgendwie sich bewegen und aufs Klo. Und das sind halt Dinge, glaube ich, wo wir natürlich so aufwachsen. Also ein Kind, was, keine Ahnung, vor 10 Jahren auf die Welt gekommen ist, warum sollte es das hinterfragen, was es sieht? Das denkt, es ist schon immer so gewesen. Aber es ist ja menschgemacht. Und das ist die gute, ja, die gute Nachricht, die ich da habe, das können wir auch wieder umgekehrt machen. Also das haben wir ja verbockt. Und vielleicht, um den jetzigen Kindern wieder ein gutes Leben zu garantieren, können wir vielleicht wieder ein bisschen von dieser Autodominanz zurückstrecken.
Jetzt müssen wir da natürlich, oder dürfen wir einen wichtigen Punkt vielleicht nicht unterschlagen. Das Auto ist einfach noch das Prestigeobjekt in Deutschland, also das Statussymbol schlechthin. Ich habe das Gefühl, selbst Menschen, die aufgeklärt sind und eigentlich wissen müssten, wie schädlich zum Beispiel ein SUV ist, die fahren trotzdem ein. Und die Verkaufszahlen auch für SUVs steigen seit Jahren. Und ich denke dann, ein Aspekt ist vielleicht, weil man in unserer Gesellschaft mit einem großen, teuren Auto doch noch zeigt, dass man erfolgreich ist. Also welche Rolle spielen auch diese Wertvorstellungen für eine Verkehrswende?
Also Sie haben ja gerade eine tolle Geschichte zitiert. Ich zitiere jetzt mal Fight Club. Wir kaufen vom Geld, das wir nicht haben, Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir eigentlich hassen. Und da ist ganz viel Wahrheit drin. Also hier auf dem Land bei meinen Eltern, ein Nachbar ist bei einer großen Bank und der hat zu mir irgendwann mal gesagt, ach Katja, die dicksten Karren sind doch eh geleast. Und das ist bis heute auch hängen geblieben. Das ist so eine Art von Vortäuschung von Lifestyle. Auch bei meiner Karriere, die ich war ja vorher auch in Unternehmen tätig, bis hin zur Abteilungsleiterin habe ich es da gebracht. Und wenn es da um Dienstwagen ging, die wurden immer größer. Also es hat keiner der Herren jemals Degrowth gemacht und gesagt, ja, die Kinder sind jetzt aus dem Haus, jetzt brauche ich auch ein kleineres Auto. Nee, der nächste Dienstwagen war immer größer. Und das ist genau, wie Sie sagen, das größte mitnehmbare Statussymbol. Plus, erst macht das Auto den Eindruck und dann steigt der Mensch aus. Also das ist dann vielleicht manchmal auch enttäuschend. aber bei mir, also eigentlich lebe ich ja in Hamburg-Eimsbüttel. Da ist jetzt dieses Vanlife total in seit Corona. Dann gibt es da goldene Geländewagen, wo mir keiner erzählen kann, dass das ein Use Case ist, dass jemand diesen Geländewagen in Gold braucht. Natürlich ist das ein Statussymbol. Ja. Wenn ich das aber sage, sagen ganz viele, nee, ich brauche das Auto. Also man merkt, da kippt schon so ein bisschen was, dass Leute ganz selbstverständlich sagen, nee, habe ich Bock drauf, finde ich geil. Da ist schon sowas mittlerweile reingeflossen und ich habe das immer, wenn ich so eine Keynote halte, habe ich ganz oft hinterher Männer bei mir, die mir erzählen, warum sie denn Auto fahren müssen. Und dann sage ich immer, du Leute, wir sind hier nicht bei den anonymen Autobenutzern. Es ist alles in Ordnung, fahrt eure Autos weiter. Und wenn euch das sogar Freude macht, sei es gegönnt. Für euch wird sich schnell nichts ändern. Aber denkt an die Leute und das finde ich ganz schlimm. Es gibt die sogenannte Mobilitätsarmut in Deutschland. Das ist ein neues Phänomen, was gerade auch erforscht wird, unter anderem an der TU Harburg. Das ist einmal, keine Alternativen zum Auto haben zu können, meistens ländlich oder suburban, oder halt auch wirklich kein Geld zu haben. So Dinge wie das Deutschlandticket werden ja immer teurer, interessanterweise. Bei 9 Euro sind wahrscheinlich noch mehr eingestiegen als jetzt bei den Preisen, die wir jetzt haben, ne?
Wo man da ja dann wirklich sehen muss, wenn wir jetzt bei diesem Wertewandel sind, dass die Menschen, gut, wenn es jetzt natürlich nicht ganz freiwillig ist, ist das nochmal ein anderer Aspekt, aber dass Menschen, die kein Auto fahren, eigentlich viel mehr für unsere Gesellschaft und unsere Zukunft leisten, als die, die ein sehr großes Auto fahren. Es findet nur in unserem BIP nicht statt. Also das heißt, findet keine Wertschätzung dafür statt. Ne? Eigentlich müssten wir doch Prestige und Anerkennung denjenigen zukommen lassen, die nicht mit dem Auto fahren, aber es ist irgendwie utopisch.
Ah, es ist Das ist gerade Balsam auf meine Seele, wenn Sie das sagen, weil ich das ja genauso sehe. Also das letzte Buch ist ja so ein bisschen eine Nahutopie, die ich da mit Mario Sixtus Picknick auf der Autobahn geschrieben habe. Mhm. Und da haben wir ja so eine App entwickelt, dass die Leute, die CO2 zu Fuß, also CO2-frei zu Fuß mit dem Fahrrad oder ähnlichem unterwegs sind, die kriegen Punkte, die sie auch einlösen können gegen Geld. Und da entsteht so eine kleine, fast schon Völkerwanderung, dass Leute das Lustprinzip an der Entschleunigung auch entdecken. Also dieses nicht mehr von A nach B hetzen. Das Auto ist ja oftmals auch dem geschuldet, dass unsere Kalender bis zum Kragen voll sind und dann müssen die Kinder noch zum Flötenunterricht und der Kleine zum Karate. Und das ist ja alles etwas, wo wir unglaublich beschäftigt gehalten werden. Und da können wir uns auch schnell ausrechnen, wem das denn nützt, dass wir gar nicht drüber nachdenken, was wir da eigentlich machen. Und genau was Sie sagen, eigentlich gehört unsere Anerkennung den Leuten, die Platz auf der Autobahn machen, weil sie kein Auto haben. Mhm. Oder ganz ehrlich, es fängt ja schon mit einer Fahrgemeinschaft an. Ne, das ist in meiner Kindheit noch völlig normal gewesen, dass wir alle immer zum Schwimmunterricht von irgendwen in ein Auto gepackt worden sind. Das ist ja heute schon total bizarr, wenn man mit mehreren Kolleginnen zur Arbeit fährt zum Beispiel.
Ja, aber meistens, wenn man in Autos schaut, muss man ehrlich sagen, sitzt da nur eine Person drin, außer vielleicht mal eine Familie ist unterwegs, aber sonst ist das eher eins. Dieses Buch ist auch ganz spannend, Picknick auf der Autobahn, weil Sie ja zusammen mit dem eben, ich sag mal, Science-Fiction-affinen Autor Mario Sixtus überlegen, wie ein Leben ohne Auto aussehen könnte. Vielleicht können Sie noch mal ein paar Szenarien oder Beispiele nennen, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können.
Ja, das Interessante an dem Buch, wir haben das als Idee irgendwann entwickelt, weil wir gemerkt haben, unser Imaginationsmuskel ist total verkümmert. Also wir sind nicht in der Lage, uns eine gute Zukunft auszudenken mit weniger Autoverkehr, weil wir einfach auch, wir fahren vielleicht sogar in Urlaub. Das finde ich immer ganz interessant. Ein Jahr lang habe ich immer die Festangestellten so ein bisschen genervt. Die kamen immer zurück in die Videocalls. Ah, Urlaub war viel zu kurz, Schreibtisch ist voll, das Übliche. Und da habe ich mir gesagt, guck mal, denn gut parken. Ja, wieso fragst du mich das denn? Ich so, ja, aber wenigstens gut durchfahren mit dem Auto, oder? Ah ja, Katja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich so, ja, warum fahrt ihr an Orte, um euch zu erholen? Warum wollt ihr es nicht vor der Haustür haben? Ja, hast ja recht. Und einer war sogar in Venedig und dem war ja nicht aufgefallen, dass es eine autofreie Stadt ist. Und das sind halt Dinge, wo wir versucht haben, wie machen wir das denn jetzt möglichst konkret? Also auch nicht dieses in 50 Jahren, sondern meinetwegen in 5, in 10 Jahren könnten wir das umsetzen. Und da haben wir zum Beispiel auch autonome Verkehre, aber nicht so wie Waymo von Google das macht, sondern dass viel in der Logistik, zum Beispiel im ländlichen Raum, Lieferverkehre in der Nacht, die halt abgeladen werden für den üblichen, keine Ahnung, für Nudeln muss, glaube ich, nicht jeder sofort in den Supermarkt fahren. Dass man da einfach Dinge ein bisschen anders denkt. Und uns war wichtig, das sind alles Dinge, die es schon jetzt gibt, die man skalieren müsste. On-Demand-Rufbussysteme zum Beispiel ist so ein Game-Changer im ländlichen Raum. Das sind die kann man per App oder Telefon rufen. Das sind so kleine, teilweise sogar elektrische Busse, barrierefrei. In der Region Hannover ist das größte System. Und da haben Menschen Mobilität bekommen. Weil ganz ehrlich, wer ländlich aufgewachsen ist, wird mir zustimmen, ab einem gewissen Alter will man nicht mehr von Mama und Papa gebracht werden. Das ist awkward. Da sagt man immer, lass mich jetzt mal hier schon raus. Aber in diesem On-Demand-Rufbus-System sitzen Menschen unter 18, die noch keinen Führerschein haben, und ältere Menschen, die wirklich aus Vernunft sagen, nee, wenn es so ein System hier gibt, ich glaube, Autofahren ist nicht mehr so gut, dann nutze ich das. Und das sind alles Dinge, das haben wir ausgerechnet, das wäre billiger pro Jahr, sowas auszubauen, als das Dienstwagenprivileg, was wir halt einigen nur geben.
Also, das sind keine Utopien, sondern das ist Vision, die sie sozusagen mit der Realität gecheckt haben. Und das wäre machbar. Das ist halt das Wichtige daran. Das finde ich spannend. Was ich da jetzt auch noch interessant finde, ist, Sie haben ja auch dieses Netzwerk Women in Mobility mitgegründet. Also Netzwerk für Frauen in der Mobilitätsbranche. Sind es eher die Frauen, auf die Sie setzen, wenn es um solche mutigen neuen Verkehrskonzepte und Visionen geht?
Ja, jetzt haben sie natürlich bei allen Männern, die gerade zuhören, das Independent Eye-Roll. Es ist aber so. Und das ist wirklich für mich auch total interessant, weil da macht eine Mobilitätsecke der anderen nichts vor. Da unterscheiden sich die Herren nur durch die Qualität der Anzüge. Die ist bei den Autoherren immer die beste. ÖPNV geht so und die Fahrradherren sind halt schon eher fast in Spandex-Sachen unterwegs. Das ist sehr homogen und leider geht's auch wieder zurück. Ich glaube, wir haben da innerhalb vom Netzwerk auch mal geguckt. Das sind ja weiterhin unter 10% in Führung sind weiblich. Und das ist ja nur die erste Form von Diversität. Da sprechen wir noch gar nicht über behinderte Menschen, Armut, was wir eben schon hatten. Und ja, in Europa, in den Städten, die sich positiv verändert haben, waren es Frauen, die da Bürgermeisterinnen waren. Ich glaube auch nicht, dass Frauen was besser machen. Beruhigt euch, liebe Herren. Also das, ihr dürft das gerne auch übernehmen. Aber Care-Arbeit ist weiblich. Also Kinder zur Kita bringen, ältere Menschen pflegen. Da kann sich jeder Herr, der das Gott sei Dank selber auch mitmacht, auf den Kopf stellen. Die meisten anderen Herren machen es nicht. Und Care-Arbeit ist nachgewiesenermaßen nicht der Weg von zu Hause zur Arbeit und zurück, sondern so eine Wegekette. Und machen Sie das mal mit dem Fahrrad oder mit dem Bus im ländlichen Raum. Das ist kaum möglich. Und ist auch statistisch nachgewiesen, wenn Familien ins Grüne ziehen wegen der Kinder, kommen Autos in den Haushalt, weil anders ist der Lebensstil nicht zu verwirklichen. Heißt im Umkehrschluss, Menschen, die keinen Führerschein oder die einfach nicht Auto fahren wollen, haben keine Chance im ländlichen Raum und müssen irgendwo anders hinziehen.
Ja, und Menschen vielleicht dann tatsächlich immer, in der Regel noch die Frauen müssen dann halt auch Kinder fahren. Das heißt, sind auch gebunden zeitlich. Geht es auch um Autonomie, um all diese Sachen. Und was Sie gerade sagten, ich habe auch gleich an die Bürgermeisterin von Paris gedacht, die ja ziemlich radikal und sehr mutig die Autos da immer weiter aus der Stadt verdrängt und dafür lebenswerten Raum schafft, aber auch sehr umstritten wird, also sehr umstritten ist mit ihrer, ich sag mal, radikaleren Verkehrspolitik. Wieso hat sich die Politik bei uns, wieso tut sie sich bei uns so schwer damit, also mutige Maßnahmen zu ergreifen? Es gibt ja auch in anderen Ländern Beispiele, in denen die Verkehrswende wirklich konsequenter durchgezogen wird als bei uns.
Ich habe mich da letztens mit einem Freund darüber unterhalten, wie sehr mich das stört, dass das Richtige zu tun mittlerweile mutig sein muss. Also das ist irgendwie gekippt. Wir haben eine komplett faktenaverse Verkehrspolitik. Jetzt schon, ich weiß gerade, das war, glaube ich, das Umweltbundesamt, das warnt, dass der Verkehrssektor läuft auf 30% Anteil des CO2s in Deutschland zu. Also muss man sich mal vor Augen führen, dass dieser Bereich, ein Drittel, also hätte man mich vor 10 Jahren gefragt, was wird denn das Schwierigste, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, Gebäude, weil die sind halt in privater Hand, wie soll man das machen? Und Industrie hätte ich wahrscheinlich auch noch getippt. Industrie hat schon 40% des Zielpfades erreicht, weil die sitzen da mit ihren Excel-Tabellen und sagen, ja, was wird denn zukünftig die sicherste Energieform sein? Natürlich erneuerbarer, da machen wir uns auch unabhängig und sind nicht mehr von Despoten angewiesen. Und der Verkehrssektor, ungefähr 70%, kommen ja vom Pkw, von dem CO2. Also nicht vom Schiffsverkehr, nicht vom Flugverkehr. Und das ist was, wo eine Excel-Tabelle sagen würde, hier mache ich mal eine rote Umrandung, da ist das Problem, da musst du ran. Stattdessen haben wir einen Bundesverkehrsminister, der sagt, Deutsche müssen wieder mehr fliegen. Dann wird das Deutschland-Ticket immer wieder teurer, obwohl es nachweislich Menschen zum Umstieg bringt und CO2 spart. Und On-Demand-Rufbussysteme, die sich etablieren, verlieren die Förderung, weil man sagt, das war ja nur ein Projekt. Also da ist gerade, glaube ich, relativ deutlich, und das ist ja letztes Jahr sogar passiert, und da war ich in meiner Intelligenz auch beleidigt, dass der Verband Deutscher Autobauer, die ja in lila, glaube ich, ins Papier der Bundesregierung Sachen reinschreiben durften, noch nicht mal die Mühe sich gemacht hat, dass man das nicht merkt, dass sie dieses Papier geschrieben haben. Also das ist wirklich so eng. Es gibt immer wieder Autogipfel, es gibt nie Mobilitätsgipfel, wo alle beteiligt sind, Fahrrad, Bus, Inklusion. Und das ist natürlich das eine Bein, auf dem wir stehen, heißt Auto. Also wir haben uns ja sehr abhängig gemacht, ja.
Genau, in unserem Land hängt ja ganz viel von der Automobilindustrie ab. Also jetzt nicht nur unsere Mobilität und Flexibilität aufgrund fehlender Alternativen, sondern eben auch viele Arbeitsplätze. Und das ist ja das Argument, wieso auch die EU, vor allen Dingen auf Druck unserer Bundesregierung hin, das Verbrenner aus zurückgenommen hat und jetzt ab 2035 immer noch 10% Verbrenner neu angemeldet werden dürfen. Wie blicken Sie auf diese Diskussion, vor allen Dingen jetzt im Hinblick auf die Stabilität unserer Wirtschaft?
Ja, es ist Schildbürgertum. Also am besten war die Bundespressekonferenz, ja, was ist denn jetzt ein hocheffizienter Verbrenner? Und dann sagt er allen Ernstes, der Cornelius, der Sprecher unserer Bundesregierung, ein hocheffizienter Verbrenner ist ein Verbrenner, der hocheffizient ist.
Also weniger verbraucht, ja.
Ja, also er wusste es einfach nicht. Und das sind halt Sachen, ich muss natürlich anerkennen, dass wir uns auch belügen lassen. Also es ist ja nicht der Aufstand der Massen zu erkennen, wenn so offensichtlich Lobbypolitik einfach Verkehrspolitik treibt, auch die Menschen, die etwas von dieser ominösen Verkehrswende hätten, begehren ja nicht auf. In den 1970er Jahren gab es Stop the Kindermord in den Niederlanden. Auslöser war ein Vater, der seine Tochter an den Straßenverkehr verloren hat. Und das hat so Wellen geschlagen. Heute wird das so ein bisschen romantisiert, aber da haben auch durchaus Barrikaden gebrannt. Die Leute haben so Die-Ins gemacht, haben sich vors Parlament gelegt. Und das war der Moment, wo die Niederlande entschieden haben, auch genau wie wir auf Automobilität zu setzen. Und da hat dieser Aufstand der Massen dafür Sorge getragen, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das mit den Autos, aber wir machen auch sichere Radwegesysteme in den Niederlanden. Und davon partizipieren heute so viele, weil natürlich ist es ein Gesundheitsaspekt, es ist ein mentaler Vorteil, wenn man nach der Arbeit noch ein bisschen radelt, ist es einfach nachgewiesen, es ist gesünder, als im Stau zu stehen mit dem Auto. Und da haben halt viele Länder um uns herum großartige Beispiele. In der Schweiz fährt in jedem Dorf ein Bus. Die haben ein Mobilitätsversprechen, dass sie sagen, es ist nicht alles aufs Auto. Die sind genauso autofanat wie wir, haben aber immer eine Alternative. Und da habe ich das Gefühl, dass die bisherigen Verkehrsminister, die kamen immer aus einer bestimmten Ecke bei uns, die sind wahrscheinlich selber kaum Bahn gefahren oder geschweige denn Fahrrad im Alltag. Und Volker Wissing hat 300 Meter in Berlin mit dem Auto zurückgelegt, hinten im Fond sitzend. Also wie will man denn da erleben, wie die andere Mobilität funktioniert, wie die Menschen denken, die jetzt in Bus und Bahn sitzen. Und da ist für mich der Mamdani in New York gerade sehr inspirierend, weil der hat sich vor seiner Wahl zum Bürgermeister bereits für Protected Bike Lanes, also für sichere Radwegeinfrastruktur eingesetzt, hat gestern, ist natürlich ein bisschen PR, aber hat so ein Loch zugeschüttet, wo ganz viele Radfahrende immer verunfallt sind, hat seine Vereidigung in der U-Bahn gemacht. Also das ist bei uns überhaupt nicht denkbar. Und genau da kommen wir wieder zum Punkt. Das liegt natürlich daran, dass mit uns eine dicke Karre heißt, du hast Erfolg. Und die Lässigkeit zu sagen, ich brauche keine dicke Karre, ich mache das in der U-Bahn, die ist bei uns noch nicht angekommen.
Ja, da braucht es natürlich auch nochmal Role Models, ist auch ein wichtiges Thema. Aber vielleicht noch, um das Positive zu sehen. Welche positiven Effekte könnten weniger Autos auch wirtschaftlich auf unseren Wohlstand haben? Weil wir ja eben auch gesagt haben, das ist immer das Argument, Automobilindustrie, Wirtschaft, all das. Gäbe es auch positive Effekte, wenn man sagt, wir setzen auf Alternativen?
Ja, also ich lasse mich ja gerne immer wieder von Neuem von Männern auslachen. Ich bin jetzt ungefähr 8 Jahre selbstständig in dem Bereich. Und ich bin halt dieses Kind, was sagt, der Kaiser ist doch nackt. Und alle Erwachsenen gucken dich an und sagen, oh, stimmt irgendwie. Und ich habe halt von Anfang an gesagt, erstens, das private Pkw, das sehen wir doch, Afrika zum Beispiel als Kontinent mit den ganz verschiedenen Ländern, steigt aus der privaten Automobilität eigentlich aus. In Äthiopien sind Verbrenner zum Beispiel mittlerweile verboten. Dann gibt es ganz viele tolle Bicycle, also so für Fahrräder-Initiativen. Und es gibt diese, was ich eben On-Demand-Rufbus-Systeme genannt habe, gibt es da ja auch. Will heißen, ich habe immer gefragt, könnt ihr nicht was bauen, was zwischen dem starren Linienbussystem und dem privaten Pkw so ein flexibles Ding ist, was Leute zu Haltestellen bringt, zu Point of Interest. Das kann doch Autoindustrie. In Hamburg machen sie das von Volkswagen mit Moja, heißt das da. Warum rollt ihr sowas nicht aus? Da könnt ihr doch einen Weltmarkt mit aufbauen, mit so einer Art von Fahrzeug. Oder aber, warum haben wir nicht von Anfang an auch auf Retrofit gesetzt? Also Verbrenner-Pkw zu elektrischen machen. Da sagen die Männer mir dann immer, ja, also, das ist wirklich teuer. Alles, was man skaliert, ist irgendwann nicht mehr teuer. Es gibt in diesem Liebhaberbereich von den Leuten, die einen Bulli fahren, gibt es Firmen mittlerweile, die den T4 umbauen auf elektrisch. Und das kostet, glaube ich, 3.000 Euro pro Einheit, ist natürlich teuer, aber wenn man das als richtiges Paket anbieten würde als Autoindustrie und beim Schnieder nochmal anklopft und sagt, ich brauche nochmal 4 Milliarden, Patrick, wir würden das gerne machen, das Geld würde ja fließen. Also ich habe genau wie alle anderen eine große Sorge um diese Autoindustrie, aber nicht in dem Sinne, dass das Verbrenner aus die kippt, sondern dass sie ein Produkt weiterbauen wollen, den privaten Pkw, der irgendwann nicht mehr nachgefragt werden wird. Denn natürlich können nicht alle Länder dieser Welt so eskalieren in der Automobilität, wie wir das getan haben. Und ich kenne Leute, die stehen da am Band und die sagen, Katja, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wohin meine Welle da kommt, die ich da baue und welches Auto. Und wenn ich in den ICE steige, ist das gleiche Ding 10-mal so groß im ICE. Ich hätte eigentlich Bock, das für ein ICE zu bauen, nicht für ein Auto.
Ja, also das heißt, dann doch in die Alternativen zu investieren. Jetzt haben Sie ganz viel angesprochen. Am Anfang fand ich ganz spannend, dass Sie gesagt haben, dass der globale Süden da fast schon als Vorbild fungiert, wenn Sie sagen, da wird schon umgestellt oder da hat man schon andere Ideen, die auch schon auf der Straße sind und umgesetzt werden. Also auch das ist ja hier bei uns immer wichtig. Wir beschäftigen uns ja intensiv auch mit globalen Themen. Also das heißt, wenn man das mal mitdenkt, kann man sagen, so eine Verkehrswende müsste man auch nicht nur national, regional sehen, sondern wirklich auch global.
Absolut. Und ich sehe uns da auch wirklich in der Verantwortung. Ich sage immer zu allen, hört mir auf zu erzählen, dass der CO2-Rechner aus der Fossillobby kommt. Das ist richtig und natürlich muss Politik was machen und auch die Konzerne. Aber wir sind im Vergleich zu einer Person im Slum von Bangladesch, sind wir Taylor Swift, was den CO2-Abdruck angeht und was die Macht angeht, die wir haben in den Räumen, die wir erreichen können. Und da geht es um den sogenannten sozialen Handabdruck. Also das ist gar nicht der CO2-Fußabdruck, sondern dass wir einfach anerkennen, wir haben es echt verbockt. Der globale Süden hat diese Katastrophe global ausgelöst und wir übernehmen die Verantwortung und gehen mit unseren Ideen, nach Lateinamerika, nach Afrika und helfen denen, über diese Schwelle der Automobilität zu kommen. In asiatischen Ländern zum Beispiel ist elektrische Zweiradmobilität total Usus. Und da gibt es unglaublich inspirierende Berichte auch, wie das auch feministisch eine Rolle spielt, weil sich Frauen diese Mobilität auch leisten können, weil ein Auto ist viel teurer. Also da können wir auf jeden Fall, und da kenne ich genug Leute, die in der Autoindustrie arbeiten und auch richtig Bock drauf hätten, diese Verantwortung zu übernehmen und uns neue Produkte auszudenken, die anderen helfen werden.
Sie sind ja anerkannte Mobilitätsexpertin. Sie sagen das immer so nebenbei. Sie beraten ja auch, also Unternehmen, aber auch Politiker. Wie ist die Resonanz auf Ihre Ansätze, auf Ihre Forderungen?
Ja, also total positiv. Nein, natürlich nicht. Also ja, jetzt wird es ein bisschen weniger. Also ich habe den Humor von meinem Papa, das ist schon mal gut.
Ein bisschen Sarkasmus kommt, schwingt ja immer mit.
Nee, tatsächlich, also Morddrohungen sind, also ich war mal bei Anne Will, als sie noch ihre Talkshow hatte, das ist jetzt fast 3 Jahre her, seitdem, ich denke manchmal auch, ich bin so eine Solo-Selbstständige aus Hamburg, Eimsbüttel und manchmal habe ich auch Geldprobleme. Was haben diese Herren denn, dass sie mich lieber ablebig sehen wollen? Also ich mache da jetzt Witze drüber, es ist natürlich überhaupt nicht lustig.
Also sie werden nicht bedroht. Auch
ja, ja, ich habe ein Team mittlerweile, weil ich die Leute aber auch anzeigen will. Wir haben ja nicht eine wirklich gute Rechtsprechung, was solche Bedrohungslagen auch angeht. Online Hate Speech ist ja immer noch so eine leichte Lücke, die wir haben. Wir haben das jetzt gemerkt auch an dem Verhalten der USA gegenüber so NGOs wie Hate Aid, die auch mir helfen, wenn ich da Bedrohungslagen habe. Und das Witzige ist aber, also witzig in Anführungszeichen, dass diese Herren sich da total ergießen und die haben aber keine eigenen Ideen. Also die sagen jetzt nicht, Katja, deine Ideen sind ja sowas von scheiße. So und so muss das gehen. Nee, die sagen einfach, so nicht. Und dann sage ich, ja, aber das ist jetzt irgendwie eine sehr verknappte Vision. Wie wollen sie es denn machen? Ja, so halt nicht. Ich sehe, was ist denn die Vision? Ich war ja bei Jan Fleischhauer da in dieser Sendung. Ich habe den dreimal gefragt, können Sie mir sagen, wie Sie es machen wollen? Der hatte keine Antwort. Und das ist mittlerweile was, wo ich mir ein Selbstbewusstsein gewonnen habe. Habe gesagt, okay, dann flippen die wahrscheinlich wirklich so, weil die keine andere Idee haben und weil sie Angst vor der Veränderung haben.
Ja, und alles soll so bleiben, wie es ist.
Ja, es nützt mir in der Erkenntnis nicht viel, weil Morddrohungen zu kriegen ist nicht lustig. Aber das systemisch zu durchdringen und auch das Verzweifelte an diesen Verhaltensweisen zu erkennen, das hilft dann schon manchmal.
Also es ist auch schwierig, den Menschen plausibel zu erklären, dass ein Leben, in dem das Auto nicht unsere Mobilität dominiert, auch lebenswerter sein kann. Diese Vorstellung, die funktioniert gar nicht bei manchen Menschen.
Nee, weil ja wirklich auch Autoabhängigkeit gar nicht gesehen wird. Das ist halt leider, also letztens hat mir jemand gesagt, Katja, ist das nicht irgendwie auch schon so fast so ein bisschen wie bei Drogen? Sehr, darf man wahrscheinlich nicht öffentlich sagen, aber es ist schon interessant, dass Leute halt von einem Auto abhängig sind. Ach so. Also wirklich das Auto brauchen, um ihr Leben so zu gestalten, wie sie es halt sich aufgebaut haben. Und bei Autokorrektur, meinem ersten Buch, habe ich die Leute ja gefragt, stell dir vor, du brichst dir das Handgelenk und kannst 6 Wochen nicht Auto fahren, mindestens. Da waren nicht wenige dabei, die richtig schlucken mussten und meinten, ey, keine Ahnung, wie ich das dann machen würde. Ich muss Auto fahren. Und das ist halt das, was ich nicht so richtig verstehe. Also meine Eltern haben sich hier natürlich auch so in ein Familienhaus dann hingesetzt. Die Nachbarschaft ist mittlerweile nicht mehr existent, weil die älteren Herrschaften alle zu ihren Kindern oder in die Stadt gezogen sind. Also das ist so eine Tabusituation, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann? Was ist eigentlich, wenn meine Gesundheit bestimmte Dinge nicht mehr zulässt und ich dann das ist ja erwiesen, Kinder und SeniorInnen haben die größte Fußwegekategorie. Ja, wenn ich ja einfach gerne laufen würde, das nächste, wo ich einen Kaffee trinken könnte, wäre beim, jetzt nicht Namen nennen, Discounter an irgendeiner Kaffeetheke. Das ist aber nicht für mich, wo ich das ländliche Leben und soziales Leben und Begegnung sehe. Und hier klingelt keiner beim Nachbarn und sagt, du, ich bin gerade einsam, mein Partner ist ja verstorben, hast du mal Zeit für einen Kaffee? Ne?
Also das heißt, die Menschen, die wollen nicht Auto fahren, sie müssen Auto fahren. Mhm. Und was Sie sagen, ist, das ist dann auch ein Gesamtkonzept. Also auch städtebaulich muss man darauf achten. Man braucht auch im nahen Umfeld eine ganz andere Infrastruktur. Also nicht nur öffentliche Verkehrsmittel, sondern auch einfach mal einen Bäcker noch nebenan und einen Metzger und einen Café und Begegnungsorte.
Also die ja mal da waren. Also dann, hier bei meinen Eltern gab es einen kleinen Supermarkt, es gab dieses Café. Aber natürlich, ne, weil es 10 Cent teurer war, sind die dann alle auf die grüne Wiese, weil sie ja alle eh ein Auto hatten. Und das sagen auch viele, also ich habe mit Leuten, die dann den Dienstwagen verlieren, weil sie in Rente gehen. Und dann verändert sich die Mobilität ja auch so ein bisschen. Und das waren dann immer so ganz patente Herren, die dann auch mit dem E-Bike dann, und dann immer, Frau Diehl, das geht ja gar nicht. Ist ja, sie sind bisher E-Bike da gefahren, wo es touristisch interessant war. Im Alltag ist das nicht so. Und das ist halt der Moment, wo die diese Windschutzscheibensicht verlassen und dann erst merken, wow, das ist wirklich nicht gerecht, was wir da aufgebaut haben.
Ja. Was bewegt Sie eigentlich, Frau Diehl? Also ein Fahrrad normalerweise war schon ist klar, aber was bewegt Sie persönlich, sich so intensiv und mit so viel Kraft und Energie für die Mobilitätswende einzusetzen?
Ja, also ich sag immer, Männer würden das wahrscheinlich total gut verkaufen, was ich so mache. Ich bin da ehrlich gesagt reingerutscht. Also das ist für mich, und das habe ich vor allen Dingen auch von meiner Mama, die sehr viel karitativ gearbeitet hat, ich kann nicht ab, wenn es anderen Leuten nicht gut geht. Also ich bin angetrieben von der Ungerechtigkeit gegenüber Kindern. Ich bin angetrieben von der Ungerechtigkeit gegenüber Menschen, die mit dem Rollator in einem Spüttel auch schon nicht klarkommen, weil die Gehwege so verkantet sind und so eng geworden sind. Ich sage immer, wenn du ein Tinder-Date hast, komm nicht nach einem Spüttel, dann müsst ihr hintereinander herlaufen. Das wird dann eh nichts mit der Liebe. Also ich mag nicht diese Ungerechtigkeit. Ich will überhaupt nichts gegen Menschen, die jetzt autoabhängig leben, sagen. Und ich will auch nicht deren Leben irgendwie auf den Kopf stellen. Aber ich möchte, dass jede Person in Deutschland, und wir sind uns auch so immer so stolz, dass wir so ein hochentwickeltes Land sind, jede Person in Deutschland sagt, nee, ich möchte eigentlich nicht Auto fahren, mir macht das Angst oder was auch immer. Und dann gibt es eine gute andere Alternative. Und das treibt mich total an, diese Ungerechtigkeit.
Ja, sagt Katja Diehl, sie ist Mobilitätsexpertin, hat jahrelang in der Mobilindustrie gearbeitet. Mittlerweile berät sie auch Unternehmen, Politiker, wenn es um autoarme, inklusive, klimagerechte Mobilität geht, hat einige Bücher geschrieben mit starken Titeln, wie ich finde, also Autokorrektur heißt eines oder Raus aus der Autokratie und in dem Buch Picknick auf der Autobahn beschreibt sie Szenarien und Visionen, wie Menschen in der Zukunft autofrei und klimagerecht leben könnten. Dafür bräuchte es allerdings sehr mutige und radikalere Verkehrskonzepte. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Diehl.
Ich danke auch. Schönen Tag noch.
Ja, Ihnen auch. Das war wieder eine Folge Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Das ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und wir freuen uns über Ihr Feedback gerne an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.